So, noch einmal guten Morgen. Ich habe noch ein kleines Problem da. Leben mit Maske. Genau. Wir alle brauchen Befreier, Erlöser, Hilfe. Danke. Ich möchte heute Morgen in dieser Zeit, merci Walter, in dieser Zeit, wo wir zusammen drei Sachen machen. Einerseits ein bisschen die Arbeit vor HAMK, Hilfe für Mensch und Kirche, euch vorstellen. Dann möchte ich auch ein bisschen Einblick geben in die Situation im Jemen und auch, was wir da machen. Aber ich möchte anfangen mit einer Stelle aus Gottes Wort heute Morgen. Als ich heute Morgen losgefahren bin, haben wir schon den ersten Frost auf der Windschutzscheibe müssen kratzen. Das hat mich ein bisschen daran erinnert. Wir haben in Kanada in Steppen gelebt, einige Zeit. Und dort haben wir oft minus 40 Grad gehabt. Wo wir das erste Mal dort angekommen sind, im September, haben wir gedacht, oh, schon Schnee. Du, der wird aber nicht lange da sein. Und der ist geblieben bis im Mai. Länge Winter haben wir gehabt und wir haben dort ein bisschen geredet. Es gibt auch vier Jahreszeiten. Und zwar ist es schon fast Winter. Es ist Winter, es ist gäng noch Winter und dann Strassenbau, weil in diesen paar Monaten müssen alle Strassen wieder geflickt werden. Wir waren in einer Stadt, also außerhalb von Calgary, im Nordosten. Aber viel auf Calgary rein müssen und hatte ein bisschen Probleme am Anfang mit dem Orientierungssinn, weil in einer anderen Stadt hat man ganz klares, man ist strukturiert und man weiß, wo man ist und dort geht die Straße überall durch. Und so hat mir meine Frau Maureen hat mir ein GPS gegeben und mit dem habe ich mich eigentlich recht gut den Weg gefunden. Meistens dort ankommen, wo ich wollte. Auch wenn ich Spitalbesuch gemacht habe, habe ich parkiert. Ich habe gerade auf dem können eingehen, wo ich parkiert habe. Weil manchmal ist man an einem anderen Ort vom Gebäude wieder rausgekommen. Und dann konnte ich so den Weg wieder finden. Und das zeigt ein bisschen, ich hatte ein Problem mit meinem Orientierungssinn, habe es aber lernen. Aber etwas, was ich wirklich lernen von Anfang an, ist, dass ich bin halber wieder ins Auto eingestiegen, den Draht eingestellt und bin losgefahren. Und eigentlich keine Welle. Und dann steht auf meinem Display kalibrieren, erneut kalibrieren. Und dann denke ich, ich muss wissen, muss ich jetzt links oder rechts kalibrieren und dann denke ich, okay, dann gehe ich halt rechts hier vorne und bin gegangen. Und dann hat der natürlich wieder neu berechnen, neu kalibrieren. Schlussendlich musste ich dann immer raushaben, stoppen, warten, bis der wieder gewusst hat, ja, wo sind wir jetzt überhaupt, dass er weitergehen konnte. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so ist es bei mir auch ein bisschen in verschiedenen Bereichen in meinem Leben, dass ich manchmal sehe etwas und ich gehe einfach voll drauf los, ohne viel zu überlegen oder zu warten. Und vor allem auch in meiner Beziehung zu Gott springe ich voran. Und heute Morgen möchte ich kurz mit euch die Stelle hier anschauen, wo steht: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ja, und manchmal haben wir ein bisschen den Gedanken, klar, Gott hat unseren Verstand gegeben, wir dürfen den brauchen und sollen ihn brauchen, sollen ihn ja nicht abstellen, gerade wenn wir auch mit Gott den Weg gehen. Und doch ist es manchmal so, dass wir denken, wir gehen so weit, wie wir können mit unserem Verstand und wenn es dann nicht reicht, dann brauchen wir dann noch Gott, dann vertrauen wir dann noch ihm. Aber die Aufforderung ist, dass wir von Anfang an ihm sollen vertrauen. Und je nachdem, was man so ein bisschen für Auslegungen anschaut, eine sagt zum Beispiel, du vertrau Gott von Grund auf oder von Anfang an. Also nicht erst halbwegs oder nicht erst gegen Schluss, sondern von Anfang an. Verlade dich nicht auf deinen Verstand. Versuche nicht, in dem Sinn alles im Griff und Kontrolle über allem zu haben, sondern verlade dich auf ihn. Und dann gedenke an ihn in all deinen Wegen. Oder eine Übersetzung, die ich gerne habe, im Englischen sagt, so ein bisschen, du los auf seine Stimme. Egal, wo du dran bist und wo immer du dran bist. Lass auf seine Stimme, schau auf sein Wirken, du dich auf ihn ausrichten. So wird er dich recht führen. Und ein anderer sagt, hey, denn er ist der, der dich wirklich näher auf dem rechten Weg behaltet. Und wenn ich mir das so ein bisschen überlege und heute Morgen ja, spreche ich diese Worte wirklich mehr wieder zu. Hey, will Gott vertrauen, will mich voll auf ihn verlassen. Da haben wir immer so ein bisschen zwei Optionen in Sinn. Die eine ist die, ein bisschen der Weg der Unabhängigkeit. Das ist, hey, ich habe es im Griff. Und etwas passiert, kann in der Gemeinde sein, in der Familie, in der Beziehung, in der Arbeit, wo mein Gefühl von Sicherheit und eben Kontrolle ein bisschen Frage stellt. Und dann ist meine natürliche Reaktion, hey, ich will mehr Informationen, ich will wissen, was läuft. Denn wenn ich genug Infos habe, dann kann ich es verstehen. Und dann kann ich auch näher anfangen, Pläne in den Weg leiten und Schritte unternehmen. Und dann schlussendlich sagt man ja dann Albert, du, wir haben es wieder im Griff. Oder zum Glück haben wir Kontrolle wieder. Aber dann, wenn ich diesen Weg einschlage, dann kommt schon wieder das Nächste. Und in dem Sinne ist eben, das, es im Griff zu haben, ist eine Illusion. Da kommt immer wieder etwas. Und der andere Weg sehe ich so ein bisschen als freudige Abhängigkeit von Gott. Denn wenn ich es aufgeben und sagen, du, ich habe es nicht im Griff, ich habe nicht Kontrolle und es ist wirklich über jeden Bereich von meinem Leben, dann habe ich den Eindruck, tut sich Gott uns auch offenbaren, er schenkt uns Erkenntnis. Er zeigt uns, wo er dran ist, wo er am Wirken ist und wir dürfen an dem teilnehmen. Und in dem Sinne ist auf dem Weg näher unsere Sicherheit nicht in unseren Plänen und Fähigkeiten zu planen, sondern unser Vertrauen, unsere Sicherheit ist ihre Person. Und ich denke, da lässt er uns immer wieder dazu ein. Aber wir haben, ich habe wenigstens immer wieder die Tendenz, dass ich sage, hey, anstatt einer Person, möchte ich doch auf meinen Plan setzen. Ich habe so einen guten Plan und den möchte ich umsetzen. Aber stattdessen möchte ich ihm vertrauen. Und jetzt ist es so nicht so, dass ich ja, sage, du, ich kann das, ich schaffe das, ich muss mich einfach mehr anstrengen, jetzt vertraue ich Gott. Sondern aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber was Gott von uns verlangt, was er sich wünscht von uns, das stellt er uns auch zur Verfügung. Und wenn er sagt, vertraue mir, dann ist er auch der, der Gnade schenkt, dass ich ihm vertrauen kann. Und so ja, erlebe ich das Tag um Tag. Und auch im Verlauf eines Tages sehe ich immer wieder, hey, ich gehe wieder zurück und ich will doch eben Kontrolle haben. Ja, und das Gefühl von Kontrolle, das ist nicht nur bei mir oder bei uns in der Schweiz, aber auch in ja, der ganzen Welt. Und ich habe hier eine Karte, ich habe auch von denen mitgenommen, die sind hinten aufgelegt, die dürft ihr euch gerne bedienen. etwas, was ich immer wieder lernen darf von Leuten, die in schwierigen Situationen ihren Glauben, ihr Vertrauen ausleben, ist eben das nicht im Griff haben und wie sie das machen. Und der Walter hat gesehen, dass sie vielleicht sind es 200 Millionen, 209, 300, 309, ich weiß nicht wie viel, dass Christen weltweit genau wegen ihrem Glauben diskriminiert oder aktiv verfolgt werden. Aber es ist ja eine unglaubliche Zahl. Und als HNK ist das auch unser Mandat. Wir möchten eben diesen Leuten helfen. Die HNK gibt es seit mehr als 50 Jahren. 1969 durch den Dienst von Pfarrer Richard Wurmbrand ist sie gegründet worden. Inzwischen sind wir 19 in unserem Team in Thun, haben zusammen ungefähr 14 Vollzeitstellen verteilt. Wir haben Projekte in über 40 Länder und das Merkmal für uns ist, dass wir immer durch lokale Partnerschaften arbeiten. Also wir arbeiten meistens mit Gemeinden, wenn es möglich ist, oder auch einzelnen Christen, die in diesen Ländern leben und auch Kultur und Situation kennen. Wir sind auch nach wie vor involviert mit Hilfsgütern für Osteuropa und die Aktion Weihnachtspäckchen, die ja wieder anläuft, da sind wir auch dabei. Wir haben ja jedes Jahr Velo, die auf Osteuropa gehen. Wir haben eine Gruppe von Männern, das sind alles Männer in diesem Fall, die kommen und einmal, manchmal zweimal in der Woche kommen die Velo flicken. Und Leute geben uns ein altes Velo ab und die Männer mit, wirklich mit Hingabe und Liebe stellen die Velo her und die gehen dann auf Osteuropa, wo sie Leute dienen, auch Gemeindegründer, Pastoren. Und man hört immer wieder Geschichten von Leuten, die sagen, du, vorher habe ich zu Fuss müssen gehen und hey, im Tag habe ich 5 Stunden müssen laufen, jetzt habe ich ein Velo, das ist so genial. Und wir haben hier E-Bikes und oft hat man mehr als ein Velo. Es macht einen riesigen Dienst nach wie vor. Und wir haben einen Trägerkreis von etwa 14'000 Personen. Dann haben wir 4 Arbeitsbereiche. Der erste ist eben Hilfe für Verfolgte. Das ist manchmal medizinische Hilfe, wieder Aufbau. Manchmal ist es so, dass man Familie oder Einzelpersonen muss an einen sicheren Ort bringen muss. Dann ein weiterer Arbeitsbereich ist Gemeindebau, Gründung von neuen Gemeinden, Evangelisation. Dann ist so die Festigung, Stärke von bestehenden Gemeinden. Dann haben wir humanitäre Hilfe in Ländern so wie jetzt auch der Jemen, wo ich darüber ein bisschen erzählen, Syrien, Irak und so weiter, verschiedene Länder, wo in dem Sinn die humanitäre Hilfe nicht nur ja, vielen gesehenen Christen zugutekommt, sondern allen, die Not haben. Und es ist in dem Sinn auch ein Ausdruck von christlicher Nebenliebe. Dann ist auch noch der Arbeitsbereich Menschenrecht und Religionsfreiheit. Und dort setzen wir uns einfach ein, dass eben Christen auch in Ländern, wo die Regierung oder Extremisten die bestehenden Gesetze vom Land sogar missachten und Christen aktiv verfolgen. Und dort leisten wir Beistand, indem wir auch zum Teil eine Rechtshilfe für eine Gemeinde können bieten, weil die Regierung ihre Gemeinde zugemacht hat, ja, widerrechtlich und so weiter. Dort können wir uns auch einsetzen. Und wie gesagt, möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in die Situation im Jemen. Vermutlich wisst ihr schon einiges auch durch die Nachrichten. Aber im vergangenen Jahr hat UNO gesagt, dass im Jemen 47 aktive Frontlinie gibt. Also 47 verschiedene Orte, wo es aktive bewaffnete Kämpfe gegeben hat. Der Jemen ist rund 3,5 Mal so gross wie die Schweiz. Und es gibt grob gesagt drei grosse Gruppierungen im Norden oben, sind Houthis. Und man sagt, hey, die werden unterstützt vom Iran, was in einem kleinen Ausmaß stimmt. Dann haben wir ganz unten im Süden haben wir die südliche Allianz, die sind mehr ein bisschen sozialistisch. Und dann in der Mitte haben wir die Regierungstruppen, die von Saudi-Arabien und ihren Partnern sehr gut unterstützt wird. Wenn wir uns die Bevölkerung anschauen, wieder etwa 3,5 Mal so gross wie die Schweiz, aber vielleicht interessant ist zum Schauen, ja, wie ist denn die Demografie im Jemen. Auf der linken Seite sehen wir, dass zwischen 0 und 24 Jahren sind rund 61% der Bevölkerung, also sehr viele Junge. Im Vergleich zur Glocke, die wir hier in der Schweiz haben, wo wir 26% in dieser Altersgruppe haben. Natürlich durch Krieg, aber auch schon Not vorher. Jemen hat schon als eines der ärmsten Länder schon vor dem Krieg gegolten. Das ist auch der Grund, warum es ganz wenig ältere Leute hat im Land. Und durch den stellvertretenden Krieg, der eigentlich im Jemen ausgetreten wird zwischen Saudi-Arabien und ihren Partnern und Iran, also Houthis mit Iran, ist natürlich wieder die Zivilbevölkerung die Leidtragende. Man sagt hier, dass leider ein Drittel, und Teil sagen sogar mehr, von den Bombenangriffen von Saudi-Arabien auf zivile Ziele sehr viel ist kaputt gemacht worden, wird noch immer kaputt gemacht. Und wir sehen hier auch Gebäude, die mit sehr viel Geld aus Europa wieder über Jahre hergestellt worden sind, die wieder kaputt gemacht werden und ganze Quartier völlig zerstört sind. Darum sagt man auch, dass es in dem Sinn die schlimmste Humanität der Krise von diesem Jahrhundert ist, die noch nicht ganz alt ist, aber doch sieht schon einiges aus. 80% der Bevölkerung brauchen Hilfe und Schutz. Und inzwischen sagt man auch, 80% der Leute sind inzwischen leben unter der Armutsgrenze. Am Anfang haben sie noch Ressourcen gehabt. Dann ist gleich mal alles, was man verkaufen kann, daheim, ist verkauft worden. Und am Schluss hat man einfach nichts, wo man noch könnte, quasi Bargeld umtauschen, zum Überleben. Und so sind inzwischen schon 80% eben unter der Armutsgrenze. Man sieht hier, dass mehr als die Hälfte vor Bevölkerung nahrungsmittelunsicher ist. Das heisst, sie wissen nicht, wo sie werden genügend Nahrungsmittel für sich selber und ihre Familie bekommen. Man sieht hier im Jemen, dass rund 90% von allem, was benötigt wird für das tägliche Leben, kommt aus dem Ausland. Und gerade auch wegen wirtschaftlichen Blockaden kommt wenig bis gar nichts ins Land. Und es ist deshalb eine riesige Herausforderung. Wenn ich sage, 70 Sekunden, was kann man in 70 Sekunden machen? Es kommt euch spontan in den Sinn. Hey, vielleicht ein Glas Wasser trinken. Viel kann man nicht in 70 Sekunden. Und man sagt, alle 70 Sekunden stirbt ein Kind im Jemen an den Folgen von Hunger und Krieg. Sehr traurige Statistik. Man sagt, dass inzwischen im Jemen dass es die schlimmste Hungersnot der letzten 100 Jahre ist. Und es ist auch für ein Kind in dem Sinn der schlimmste Ort zum Aufwachsen. Rund 40% von allen Kindern unter 5 sind unterernährt. Und wenn wir uns die Statistik von vorher anschauen und wir sagen, dass wir 60%, mehr als 60% der Bevölkerung 24 und jünger, also sehr viele Kinder, und von denen sterben viele und viele sind unterernährt, dann können wir uns auch vorstellen, wie das in diesem Land wird aussehen, wie das wird sein, auch gesellschaftsmässig, auch von der Familie her, in 10 Jahren oder in 15 Jahren, wenn die Kinder erwachsen sind und eine Familie haben. Und nach wie vor werden sie auch an den Langzeitschäden von eben Unterernährung leiden. Und das wird Auswirkungen haben auf ihre Gesundheit und auch auf ihre Familie. Es ist ja so, dass 60% kein sauberes Wasser haben, kein sauberes Trinkwasser, und wir können es jederzeit einfach laufen, solange wir wollen. Und das kommt und kommt. Ich weiß noch, als ich das Land besucht habe, und die haben auch in einer sehr herausfordernden Situation gelebt. Und für die, in dem Sinne, die Vorstellung, was Himmel ist, eine der Vorstellungen ist, das kannst du nicht mehr auftun und du kommst super Trinkwasser über. Himmel wäre, wenn du jederzeit genügend super Trinkwasser könntest haben. Ja, wir denken, hey, hier in der Schweiz leben wir im Himmel, wir haben es so gut. Oder dass jederzeit haben wir, die meisten von uns haben genug oder sogar mehr als genug zu essen. Unvorstellbar für den anderen Leute. Auch die Gesundheitsversorgung ist sehr schwierig. Im Jemen war es schon kritisch, wo der Konflikt angefangen hat. Teil sagen hier, mehr als die Hälfte der Spitäler haben schon damals nicht funktioniert. Und sie natürlich jetzt durch all die Verletzungen noch mehr gefordert und überfordert. Und dann ist es so, dass im Jemen Cholera nach wie vor ein grosses Problem ist. Letztes Jahr hat es scheinbar 2,5 Millionen Fälle von Cholera gegeben, die natürlich auch Auswirkungen hat, Durchfall und so weiter. Und wenn man dann wieder kein sauberes Wasser hat oder eben verschmutztes Wasser, sich infiziert und so weiter. Das ist ein Kreislauf, der furchtbar ist. Und wenn das nicht schon genug wäre, ist natürlich auch Corona gekommen. Und auch dort weiss niemand richtig, was genau die Zahlen sind von denen, die infiziert worden sind. Viele sind einfach gerade noch gleichtags beerdigt, zum Teil auch in Massengräber beerdigt. Und so eine schreckliche Situation. Und ja, ich spanne viele Details und möchte gleich ein bisschen darauf hinweisen, eine sehr, sehr schwierige, herausfordernde Situation. Und gleichzeitig ist die Gemeinde Jesu, Nachfolger Jesu im Jemen, gilt als die grösste Gemeinde auf der arabischen Halbinsel. Immer mehr sind Menschen offen gegenüber Gott, wollen von ihm hören, wollen vernehmen, wer er ist. Und so ist es genial, wie Gott eben im Jemen wirken ist. Und wie er auch die Menschen dort braucht, gerade um anderen seine Liebe, seine Güte, und warum wir ihm auch in schwierigen Umständen können vertrauen, wie sie das können weitergeben können. Es ist ja schon, der Walter hat auch schon angetönt, dass sich eben Gott sehr oft uns hier, aber auch in anderen Teilen der Welt direkt einfach offenbart. Und wir haben ein Symbolbild von einem Fürst, Stammesfürst, ist durch Radio und Fernsehdienst ist er zum Glauben an Jesus gekommen, im abgelegenen Gebiet, und hat gedacht, er sei der Einzige vermutlich, der ja, von dem Jesus kennt. Und hat dann gedacht, also hier im Jemen, dass er in einem Stamm war, ja, wo sehr strikt Islam praktiziert wurde. Und hat gefunden, ich nehme meine Familie und gehe ins Ausland. Und er ist am Hafen runter, konnte Pass und Visum und so besorgen, ist am Hafen und hat eigentlich wollen, ins Ausland gehen. Und im Hafen ist er ins Gespräch mit einem Hafenarbeiter. Und wenn ihr auch schon im Nahen Osten oder sonst im arabischen Raum seid, wenn man sich der begegnet und ins Gespräch kommt, das kann recht lang dauern, es gibt viele Floskeln. Und da lernt man einiges kennen durch den Austausch. Und vor allem hat er in diesem Austausch gemerkt, dass der dort arbeitet, gläubig ist. Und gesagt, ja, was machst du hier? Und der hat gesagt, ja, ich bin hier, für eben Hilfsgüter ins Land zu bringen, weil die Leute, die brauchen Hilfe. Was machst du? Und er hat gesagt, ja, du, ich will ins Ausland, ich bin Christ geworden. Und dann hat ihm dann ein bisschen das Gewissen geredet und gesagt, du, aber ist doch jetzt gerade der Zeitpunkt, wo wir hier in diesem Land müssen und dürfen bleiben. Und lange Geschichte kurz zusammengefasst, ist dann er wieder in sein Stammesgebiet und hat dann dort nach Möglichkeit auch sein Glauben ausgelebt. Und Gott hat ihm auch immer wieder Möglichkeiten geschenkt, dann in seinen Gesprächen mit Leuten, um zu wissen, dieser Person kann ich mich anvertrauen, mit der kann ich ein offeneres Gespräch haben. Und so hat Gott in seinem Leben gewirkt und ist auch im Wirken im Leben von vielen anderen, die sagen, oh, gerade jetzt ist der Moment, wo wir als Gemeinde Jesu Zeugnis sein wollen, praktisch Hilfe leisten, aber auch anderen Menschen Zugang geben zum Evangelium. Das Symbolbild von einem jungen Mann. Ich möchte auch kurz ein bisschen über seine Geschichte reden. Er hat von jemandem von wegen eine Bibel bekommen, hat eigentlich kein Interesse gehabt und hat die daheim in ein Büchergestell da. Und eines Tages am Abend hat er eine Kerze in diesem Zimmer angezündet und plötzlich sieht er, wie ein Buch auf seinem Regal leuchtet. Es leuchtet einfach. Und dann ist er schauen und das war die Bibel. Und dann hat er die genommen, vorgenommen und hat ein bisschen angefangen lesen, dort drin. Ja, und das hat ihn aufgewühlt. Und er ist da schlafen und hat einen Traum gehabt. Und in seinem Traum hat er etwas geträumt, das er nicht gelesen hatte, aber er hat geträumt, dass er in einem Boot ist und es war stürmisch. Und plötzlich kommt eine helle Figur zu laufen auf dem Wasser auf sein Boot zu. Und zuerst hat er Angst gehabt, aber die Person hat ihm Frieden zugesprochen. Und schlussendlich hat ihn die Person quasi aus dem Boot geholt. Und er hat in seinem Traum hat er gefragt, wer bist du? Und die Person hat ihm gesagt, ich bin Jesus, ich bin Isa. Und er ist aufgewacht von seinem Traum und ist seine Bibel wieder vorne und hat angefangen lesen. Und hat etwas vom Ersten, was er angefangen lesen hat, hat er genau gelesen, wie Jesus auf dem Wasser ist, kam zu laufen. Und so hat er sich er war allein, bestem Wissen und Gewissen hat er die Beziehung zu Gott angefangen, ihn angenommen. Und nach Gottes Wirken hat, ist er dann zusammengekommen mit anderen. Es weiss niemand die genauen Zahlen, aber man sieht, dass zusätzlich zu Familientreffen gibt es im Jemen mehr inzwischen als 40 Hausgemeinden, Hausgruppen, wo sich die Leute zusammentreffen. Die Leiter kommen auch zusammen für Konferenzen, um sich gegenseitig zu ermutigen, zu lernen voneinander. Das ist unter sehr schwierigen Herausforderungen, denn oft müssen sie ja in ihrem Umfeld ihren Glauben verschwiegen, sei denn, wenn Gott ihnen offene Türen gibt für Gespräche. Das ist eine junge Frau, die durch eine Satelliten-Evangelisation zum Glauben gekommen ist und dann in ihrem Zimmer viel Zeit verbracht hat, Radiosendungen gehört, gebetet. Und ihre Mutter hat sie gefragt, mal, du verbringst so viel Zeit in deinem Zimmer, was machst du? Und sie hat gesagt, du weißt, ich habe jemanden getroffen durch Social Media und so. Und übrigens ein wichtiger Bestandteil der Arbeit im Jemen ist, die Nacharbeit von dem Satelliten und evangelistischen Radio, wo dann Leute Kontakt aufnehmen und in Gespräche kommen. Sie hat viel Zeit verbracht in ihrem Zimmer und eines Tages sagt die Mutter dann, jetzt wollte ich wissen, mit wem hast du Kontakt, weil du bist immer in deinem Zimmer. Und sie hat dann gesagt, los, derjenige, der heisst Isa, Jesus, er ist nicht bloß ein Freund, sondern er ist mein Meister. Ich folge ihm nach. Und die Mutter ist sehr verrückt worden. Sie hat gesagt, der Vater heimkommt, der wird dir sagen. Und als er heimgekommen ist, hat es kurz umgeheissen, entweder bringen wir dich um, oder was wir werden machen, wir werden dich verheiraten mit einem guten jungen Mann von der Moschee. Und dann wird dir helfen, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Und sie hat gefunden, sie muss weg. Und sie hat dann das Land verlassen. Sie ist im Ausland, aber ist sehr involviert durch Radioarbeit, gerade im Bereich der Sonntagsschule. Und sie hilft damit, Sonntagsschulmaterial bereitzustellen, das dann auch gebraucht werden kann im Jemen selber. Denn was macht HMK im Jemen? Einerseits ist es Lebensmittel, Notversorgung, Familien, die wirklich abhängig sind. Und auch dort gibt es viele Geschichten, wo Gott dann eben auch wieder wirkt, durch das, dass Leute etwas überkommen von christlichen Familien oder wo Leute etwas selber überkommen und es dann mit anderen teilen. Dann ist auch Trinkwasser. Ich habe die Not angesprochen. Wir haben dort dürfen sehr viel Regenwassersammlungsanlagen auf den Häusern bauen, zusammen mit einem Filtersystem, dass Familien und zum Teil auch Gemeinden, also wenn es Ortsgemeinden, Zugang haben zu sauberem Trinkwasser. Dann ein anderer Bereich ist Schule und Weiterbildung. Sehr viele Schulen sind zerbombt worden. Durch das die wirtschaftliche Lage haben Lehrerinnen, Lehrer den Lohn nicht mehr bekommen. Wir haben dann auch in verschiedenen Gebieten wieder die Schulen herstellen und auch Lehrerinnen wieder einstellen, damit die Kinder eine Chance haben. Denn für viele, dass man schaut, wie lange ist jetzt der Krieg schon, ist ein Großteil von ihrem Schulleben ist schon vorbei. Und darum ist es sehr wichtig, dass sie Bildung und Weiterbildung bekommen. Und ein Teil der Weiterbildung ist dann auch, Erwachsenen, aber auch Jugendlichen zu helfen, durch Englischkurse, Computerkurse und so weiter, dass sie dann auch Möglichkeiten haben, wenn es um Beruf auszuüben, dass sie überhaupt Möglichkeiten haben in ihrer Zukunft. Wir werden dann noch einen Moment Gebet haben, aber ich möchte einfach auch noch schnell zurückkommen zu der Idee, eben Gott vertrauen, auf ihn hören. Es ist sehr wichtig, nicht nur im Jemen für unsere Geschwister, sondern eben in vielen anderen Ländern, wo sie verfolgt werden. Sehr oft hängt ihr Leben davon ab. Denn mir ist es auch schon so gegangen, in ganz kleinen, in brenzligen Situationen, wo es darum gegangen ist, du mach jetzt das, gehen wir dort her oder gehen wir dort her. Und dann zu sehen, dass wir in dem Sinne auch gefragt haben, Herr, leid du uns. Und dass unsere Sicherheit wirklich darauf angewiesen war. Und das ist auch bei ihnen so. Das ist aber auch so, wenn sie ins Gespräch kommen mit Leuten, wo sie merken, da ist eine Offenheit für das Evangelium. Und ich weiß nicht, wie ihr würdet das Evangelium definieren oder beschreiben, was ist Evangelium, was ist Evangelisation. Aber eine Definition, die mir sehr sympathisch ist, ist die, dass Evangelisation ist ein Einlassen in ein Gespräch, in eine Begegnung, die Gott mit einem Menschen hat. Ich finde das so schön und so befreiend, weil es ist nicht, hey, jetzt komm ich und ich bin der, der jetzt hoffe, ja, ich habe die richtigen, genau richtigen Worte, sondern ich darf auch dort vertrauen, Gott ist schon dran. Aber er lädt mich ein, ich darf teilnehmen an seinem Wirken. Ich habe verschiedene Literatur mitgebracht, wird er noch da sein, aber auch dort, hey, ich möchte nicht einfach, ja, dass alle müssen jetzt das nehmen, aber ist es dran, lasst Gott euch ein, teilzunehmen an seinem Wirken in anderen Ländern, unsere Geschwister zu unterstützen in ihrem Dienst. Und da wünsche ich einfach euch und auch mir selber Freiheit, Gnade, dass wir ihm dürfen vertrauen. Morgen auf dem Weg in die Arbeit, in die Schule, bei unserer Familie. Ja, meine Hoffnung ist, dass er euch wieder in dem Sinn daran erinnert, hey, lass auf mich, schau, wo ich dran bin. Ich lade dich ein, teilzunehmen. Wir haben zwei erwachsene Kinder, ich bin gerade fertig, wir haben zwei erwachsene Kinder, aber als sie noch ganz klein waren, habe ich etwa dieses Projekt im Garten gemacht. Mal haben wir so ein Garten-Baumhäuschen gebaut und so. Und sie waren klein, nicht eine grosse Hilfe in dem Sinn. Aber ich hatte so den Plausch, es mit ihnen zu machen. Der Sohn hat mir den nächsten Nagel oder die Schraube gegeben und die Tochter hat den Hammer gehabt oder den Schraubenzieher. Und so haben wir zusammen gebaut und als es fertig war, die sind zu Mami und haben gesagt, Mami, schau mal, was ich gebaut habe. Schau mal, was ich gemacht habe. Hey, schau mal, super. Hey. Und für mich, hey, ich hätte Zeit gespart. Ich hätte es doch allein schneller machen können. Aber ich wollte nicht, weil die Freude, es mit ihnen zu machen, gross war. Und das wünsche ich uns für heute, für den Rest des Tages, für morgen, wenn wir unterwegs sind, dass wir das Gefühl, die Gewissheit, hey, Gott, der kann sich Leute offenbaren in Träumen. Der kann so ernähren, aber er braucht uns, er braucht dich, er braucht mich. Was für ein Vorrecht, dass wir es dürfen mit ihm zusammen machen. Und da wünsche ich uns, eben, dass wir Augen, Ohren, Verstand, ein Herz haben, das wirklich offen ist für sein Wirken. Und mit dem gebe ich es zurück an dich. Merci.